Wir kommen heute zu Jesaja 19. Wir stehen ja in diesem Abschnitt, der von Kapitel 13 bis 27 geht und eine Prophetie beinhaltet über die heidnischen Völker. Wir haben schon letztes Mal Kapitel 18 angeschaut und haben dort eine Prophetie gefunden über Kusch. Das wird oft übersetzt mit Äthiopien, wobei wichtig ist, Kusch bezeichnet in der Bibel ganz speziell das Land südlich von Ägypten. Also insbesondere Sudan, früher Nubien genannt. Und im weiteren Sinn dann kann das Wort Kusch auch bedeuten Äthiopien, Eritrea. Aber eben im engeren Sinn ist es das Land Sudan. Und es ist ja so, im Altertum hat zuweilen der Sudan und Ägypten ein Königreich gebildet. Das war dann eben das ägyptisch-äthiopische Reich. Es gab ja auch Zeiten, da ein schwarzer Pharao geherrscht hat. Und genau die Zeit von Jesaja, wir sind ja hier im 8. Jahrhundert vor Christus, war eine Zeit, da dieses Reich geeint war als ägyptisch-äthiopisches Reich. Und daraus wird nun klar, dass eigentlich die Kapitel 18, 19 und 20 ganz eng zusammengehören. Es ist eine Trilogie. Denn in Kapitel 18 geht es ja speziell um Kusch in Verbindung mit dem Volk Israel. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Kapitel 18, Vers 1. He, Land des Flügelgeschwirres, jenseits der Ströme von Äthiopien oder von Kusch. Und dann kommt Kapitel 19, Vers 1, Ausspruch über Ägypten. Das ganze Kapitel behandelt Ägypten. Und schließlich Kapitel 20 ist dann nochmals ein prophetisches Wort über Äthiopien und Ägypten, also beide zusammen. Siehe Vers 5. Als kleiner Nachtrag noch zum letzten Mal. Wir hatten Kapitel 18 angeschaut und gesehen, wie hier eine ganz erstaunliche Prophetie über Israel als zerstreutes, wunderbares Volk zu finden ist, das wieder heimgeführt ins Land und eben unter anderem auch aus Äthiopien heimgeführt wird. Ich habe erklärt, wie dramatisch Juden im 20. Jahrhundert zu Tausenden aus dem Sudan und aus Äthiopien heim ins Land der Väter geführt worden sind. Aber ich hätte das noch besonders betonen sollen. Ich habe einfach die Auslegung gemacht nach der alten Elberfelder. Und manche hatten natürlich eine revidierte Brockhaus-Elberfelder Bibel vor sich oder sonst eine Übersetzung, wo man dann plötzlich etwas ganz anderes liest. Und ich muss sagen, es gibt also einige modernere Übersetzungen, die haben den Text hier so ungünstig übersetzt, dass man meint, diese Nation, die weithin geschleppt, 18 Vers 2, und gerupft ist, das Volk wunderbar, seitdem es ist und hinfort und das dann wieder heimgeführt wird, das seien die Äthiopier. Aber es ist also wichtig, die wirklich korrekte Übersetzung findet man in der alten Elberfelder und da wird klar, dass es sich hier eben um das Volk Israel handelt, das eben unter anderem ganz dramatisch heimkehren sollte aus Äthiopien, aus dem Sudan und auch aus Äthiopien. Ja, dann kommen wir also zu Kapitel 19. Ich lese Verse 1 und folgende. Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Ich stoppe mal zunächst hier. Wir haben nun, wie gesagt, ein ganzes Kapitel über Ägypten vor uns. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Ägypten in der Bibel? Man muss sagen, das ist eine der wichtigsten Nationen in der Bibel in Verbindung mit dem Volk Israel. Denn die Geschichte Israels ist eng verbunden mit dem Land Ägypten. Das beginnt mit Abraham, der ins Land der Verheißung gekommen war, 1. Mose 12. Gott hat dort den Bund mit ihm geschlossen, den abrahamitischen Bund, 430 Jahre vor dem Auszug aus Ägypten, sagt Galater 3. Und in diesem selben Jahr ist dann Abraham hinuntergegangen nach Ägypten. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Da kommt Abraham zum ersten Mal mit Ägypten in Verbindung. Und Ägypten hat sich auch dort sehr, sehr löblich verhalten gegenüber dem Stammvater des Volkes Israel. Es gab da nämlich eine Verwechslung. Der Pharao wollte Sarah heiraten, aber es war ihm gar nicht klar, dass die Frau gar nicht ledig ist. Und als er das alles erfährt, ist er schockiert über das schlechte Zeugnis von Abraham und gibt die Frau zurück. Ja, und später sehen wir, wie Josef nach Ägypten kommt und zum zweiten Mann Ägyptens aufsteigt. Wir sehen dann weiter in 1. Mose, wie die ganze Familie Jakobs und der Brüder Josefs mit ihren Großfamilien in Ägypten Zuflucht finden können, in schwerster Not, Hungersnot. Und wir sehen dann auch, wie in Ägypten diese Großfamilie Jakobs schließlich zum Volk Israel heranwächst. Und dann kommt eine Wende. Nach diesem guten Verhalten Ägyptens gegenüber Israel kommt dann die Zeit der Unterdrückung und Versklavung, dann die Plagen über Ägypten und schließlich der Auszug aus Ägypten. Aber Ägypten spielt weiterhin in der Geschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle. Und so findet man durch das ganze Alte Testament hindurch Ägypten immer wieder in Verbindung mit der Geschichte Israels. Und als später dann der Messias kam, der Herr Jesus, und er sollte ermordet werden durch König Herodes, da finden die Eltern Maria und Josef zusammen mit dem Kind Zuflucht in Ägypten. Also auch da hat sich Ägypten wieder als sehr löblich erwiesen und gewissermaßen dem Messias selbst Zuflucht angeboten in höchster Not. Und wir werden nun in Jesaja 19 eine Prophetie sehen über Ägypten, die bis in die Endzeit geht. Und diese Prophetie zeigt, wie schließlich dieses Land unter allen Völkern dieser Welt zusammen mit Assyrien und Israel eine Sonderstellung einnehmen wird. Gott hat also nicht vergessen, was Ägypten eben alles Gute getan hat. Im Blick auf das auserwählte Volk, im Blick auf den Messias. Nun, Jesaja 19, Vers 1 beginnt mit einer Prophetie, die uns die Wiederkunft Christi zeigt. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Das ist sehr üblich in der Prophetie, dass bevor eine Weissagung kommt, die besonders die Zeit des Propheten betrifft, dass zuerst ein Ausblick gemacht wird auf die Wiederkunft Christi. Ich möchte das ganz kurz illustrieren anhand von Amos 1, Vers 2. Also kleine Propheten, Hosea, Joel, Amos. Im ersten Vers haben wir einfach den Titel. Wer ist der Prophet? Wann hat er gewirkt? Und die Botschaft beginnt mit 1, Vers 2. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Und die Auen der Hirten werden trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Hier haben wir einen Ausblick auf die Wiederkunft Christi, der als Richter der Welt kommen wird, zuerst auf dem Ölberg, Sacharja 14, Vers 3, und dann wird er hinübergehen übers Kidron-Tal in die Stadt nach Zion. Aber nach diesem Ausblick in Vers 2 kommt die Prophetie in Vers 3 über Damaskus, über Gaza, über Tyrus und so weiter. Und all diese Prophezeiungen sind da schon längst erfüllt. Das sind also Dinge, die sich auf die Zeitepoche von Amos bezogen haben. Und da haben wir einen wichtigen Grundsatz. Alle Prophetie der Bibel hat als letztes Ziel die Wiederkunft Christi und seine Verherrlichung auf dieser Erde am Ende der Zeit. Er wird das letzte Wort sprechen. Und alle Ereignisse dieser Welt und alle Gerichte Gottes durch die Geschichte hindurch, die zielen alle letztlich auf diese Vollendung hin im tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus das letzte Wort sprechen wird. Und darum ist es auch wichtig, Prophetiestudium ist nicht einfach Fahrplanstudium von zukünftiger Weltgeschichte. Natürlich sagt die Bibel uns sehr genaue Dinge voraus, wie es kommen wird, aber der Schlüsselvers in Offenbarung 19 ist da sehr wichtig. Offenbarung 19, Vers 10 am Schluss. Denn der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Also, die Botschaft der Prophetie ist ein Zeugnis über die Person Jesu. Die Prophetie zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Das ist im Zentrum und das muss man auch im Zentrum haben, wenn man die Prophetie studiert. Und deshalb beginnt also Jesaja 19 mit der Wiederkunft Christi. Er kommt nach Ägypten. Da ist jemand vielleicht erstaunt. Jetzt habe ich gemeint, er kommt auf dem Ölberg, dem Berg östlich von Jerusalem. Sacharja 14, Vers 3. Natürlich wird er dort kommen. Aber in Jesaja 63 steht, dass er kommen wird in Edom. Und das ist das heutige Südjordanien. Diese Bergkuppe, wo das Land Uz von Hiob war. Ja, aber denkt einer, jetzt habe ich gemeint, er kommt in Harmagedon. Ja, natürlich, Offenbarung 16 sagt, er wird kommen in dieser großen Ebene im Hinterland von Haifa, in Galiläa. Ja, aber wie bringt man das alles zusammen? Ganz einfach, nacheinander. Also die Wiederkunft Christi wird nicht einfach sein Kommen sein in Harmagedon fertig, sondern er wird kommen und wird in verschiedenen Phasen, wird er verschiedene Feinde an verschiedenen Orten besiegen. Er wird in Harmagedon die Heere des widerstandenen Römischen Reiches, sprich des neuen Europas, besiegen. Er wird vom Ölberg her die Heere des Königs des Nordens, sprich Syrien und alle seine Verbündeten, wird er dort besiegen. Er wird in Edom all diese ehemaligen Bundesgenossen von Edom, sprich von Jordanien, die sich gegen ihren ehemaligen Freund wenden werden, wird er dort vernichten. Und Jesaja 19 zeigt uns, der Herr wird als Richter auch nach Ägypten kommen. Das geschieht alles in mehreren Phasen. Und darum steht ja auch in der Bibel, die große Drangsalszeit wird ja 1260 Tage dauern. Oder 42 Monate. Das nehmen wir aus Offenbarung 12 zum Beispiel. Aber in Daniel 12 am Schluss steht, glückselig, wer hart und 1335 Tage erreicht. Also das sind noch 75 zusätzliche Tage, wo noch nicht einfach Ruhe ist. Und man muss harren, bis dann diese Zeit kommt. Und in diesen 75 Tagen wird der Herr verschiedene Schlachten gewinnen an verschiedenen Orten und dann wird die Ruhe des tausendjährigen Reiches beginnen. Also dies ist ein Ausblick auf die Wiederkunft Christi, die letztendlich nochmals zeigen werden, dass all die Götter Ägyptens nichts sind. 19, 1, Vers 1b. und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. In der Esoterik haben diese Götter ja bis heute noch nicht völlig abgedankt, obwohl ihre Tempel schon längst seit Jahrtausenden in Ruinen versunken sind. Aber das wird nochmals der letzte Erweis sein, dass all diese Götter Ägyptens nichts sind. Schon beim Auszug aus Ägypten waren ja all diese Plagen, die 10 Plagen, ein Gericht über die Götter Ägyptens. Und bei der 10. Plage, 2. Mose 12, wird sogar ausdrücklich gesagt, Gott sagt, ich werde die Götter Ägyptens richten. Und der Sohn des Pharao, der als Erstgeborener gestorben ist bei der 10. Plage, das war ja aus ägyptischer Sicht der Gott Horus, der falkenköpfige Gott. Und all die Plagen davor waren Schläge gegen verschiedene Götter Ägyptens. Gerade die 9. Plage, 3 Tage Finsternis, das war ein Schlag gegen alle Sonnengötter, gegen Ra, gegen Ammon und so weiter. All diese Sonnengötter, es gibt ja verschiedene, alle wurden dadurch eben hingestellt als Nichts. Wenn der Herr, der Gott Israels, sagt, es bleibt dunkel, dann können die Sonnengötter nichts bewirken. Und weiter könnte man alle Plagen durchgehen. Sie sind gegen alle möglichen verschiedenen Götter gerichtet. Die erste Plage vielleicht möchte ich noch erwähnen, der Schlag gegen den Nil, der zu Blut wurde. Der Nil als natürliche Lebensquelle Ägyptens, es regnet ja kaum, das ganze Leben ist abhängig vom Nil. Er wird zu einem Todesfluss. Das war der personifizierte Gott Osiris. Und er wurde durch die erste Plage schon als ein Nichts entlarvt. Ja, so hat Gott immer wieder in der Geschichte den Ägyptern gezeigt, dass diese Götter nichts sind. Aber ein letztes Mal wird er es zeigen bei seiner Wiederkunft. Jetzt gehen wir zu 19, Vers 2. Und ich will Ägypten aufreizen gegen Ägypten. Und sie werden streiten, ein jeder gegen seinen Bruder und ein jeder gegen seinen Nächsten. Stadt wieder Stadt, Königreich wieder Königreich. Und der Geist Ägyptens wird vergehen in seinem Innern. Und ich will seinen Ratschlag zunichte machen. Und sie werden die Götzen und die Beschwörer und die Zauberer und die Wahrsager befragen. Und ich will die Ägypter überliefern in die Hand eines harten Herrn. Und ein grausamer König wird über sie herrschen, spricht der Herr, der Ewige der Heerscharen. Diese Prophetie, also Verse 2 bis 4, wurde erfüllt in der Epoche nach Jesaja, unmittelbar nach Jesaja. Jesaja hat ja gewirkt bis ins Jahr 698. Und jetzt muss ich hier den Hintergrund erklären, der Erfüllung. Es geht also hier um Bürgerkrieg in Ägypten. Ägypten gegen Ägypten. Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Die Erfüllung sieht so aus, habe ich auf dem Skript in Stichworten angegeben. Es gab eine Revolution in Sais, in der Stadt Sais, und damit einen Umsturz der äthiopischen Dynastie im Jahr 695 vor Christus. Also 3 Jahre, nachdem Jesaja seinen Dienst geendet hatte. Und dann wurde Ägypten und Äthiopien in 12 kleine Königreiche aufgeteilt. Da war also jedes Königreich, kann man sagen, ein schwächliches Reich. Denn Ägypten ist erst stark durch seine volle Vereinigung. Also das war die Zeit der 12 Königreiche. Und dann gelang es um 670 dem Psammetich dem Ersten, das war ein Pharao der 26. Dynastie, seine Herrschaftszeit wird angegeben auf 664 bis 610 vor Christus. Ihm gelang es, die Teilreiche, diese 12 Teilreiche unter seiner harten Herrschaft zusammenzuführen. Das war also ein gewalttätiger König. Er war es, der übrigens 120.000 Ägypter, Einheimische, entwurzelte von ihrem Zuhause und die mussten umziehen an den Suezkanal und diesen Kanal bauen. In grausamer Sklavenarbeit. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, von was diesen König betrifft, der also hier in Jesaja genannt wird, ein harter Herr, ein grausamer König. Er hatte einen Sohn, das war Necho der Zweite. Sehen wir das auf dem Skript? 610 bis 595 vor Christus. Dieser Necho wird in der Bibel namentlich genannt. In 2. Könige 23, 29 bis 39, dann in 2. Chroniker 35, 20 und auch in Jeremia 46 wird er erwähnt. Das war dieser Pharao, der einen Zusammenstoß hatte in der Ebene Harmagedon mit König Hiskia. Und Hiskia wollte ihm widerstehen und er sagte ihm, tu das nicht, ich habe einen Auftrag von Gott. Und Hiskia hat eben nicht auf ihn gehört, hat gegen ihn gekämpft und das wurde deswegen musste er sterben. Das war also dieser Necho, Sohn von Psammetich, dem Ersten, den wir da prophezeit finden. Und der hatte seinerseits wieder einen Sohn. In der Bibel heißt er Hofra. Die Griechen nannten ihn Apries. Ich hebe das nur an, weil sobald man mal im Internet oder so oder auf Wikipedia den Namen Hofra eingibt, findet man vielleicht nichts, aber Apries, da findet man garantiert etwas. Das war dann der nächste Pharao, 589 bis 570 vor Christus. Und der wird auch ausdrücklich in der Bibel erwähnt, namentlich Jeremia 44, Vers 30. Dieser Hofra wurde dann 570 von einheimischen Truppen gestürzt und das führte dann zum Ende dieser verhassten Gewaltherrschaft der Dynastie von Psammetich dem Ersten. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie also jedes Wort in diesen Versen hat sich genau so erfüllt. Gott hat Ägypten in ein Chaos fallen lassen, des Bürgerkrieges, damit sie sehen, dass all diese Versuche, Informationen aus der unsichtbaren Welt als Orientierung im Leben, dass das alles nichts ist und dass alles nichts helfen konnte. Wie viele Menschen gibt es heute, die eben über solche Kanäle, über Wahrsagerei, über Spiritismus und so weiter, meinen, eben im Leben Führung und Leitung zu bekommen, es ist alles ein Betrug. Und die Bibel hat es schon längst bewiesen. Mit dieser Prophetie zum Beispiel. Die zeigte all diese Geister, die die Ägypter als Führung in Anspruch nehmen wollten, die konnten ihnen nicht helfen. Aber der Herr, der Gott der Bibel, steht über allem, auch über allem Chaos, das unter Völkern geschieht. Auch über Diktaturen, grausamen Diktaturen. Das ist alles in Gottes Hand und Gott hat damit einen Plan. Es war eine Zucht über die Ägypter. Jetzt gehen wir weiter, Vers 5. In der alten Elbefelder ist das deutlich abgesetzt, also ein neuer Abschnitt. Und tatsächlich, was hier jetzt beschrieben wird, das ist ein weiteres Gericht über Ägypten, das aber auf die Endzeit hingeht. Und die Wasser werden sich aus dem Meer verlaufen. Und der Strom wird versiegen und austrocknen. Und die Ströme werden stinken. Die Kanäle Mazors. Mazor ist ein Name in der Bibel für Unterägypten. Die Kanäle Mazors nehmen ab und versiegen. Rohr und Schilf verwelken. Die Auen am Nil, am Ufer des Nil und jedes Saatfeld am Nil verdorrt, zerstiebt und ist nicht mehr. Und die Fischer klagen und es trauen alle, welche Angeln in den Nil auswerfen. Und die das Netz ausbreiten, auf der Wasserfläche verschmachten, hin. Und beschämt sind die Wirker gehechelten Flachses und die Weber von Baumwollenzeug. Und seine Grundpfeiler sind zerschlagen, alle, die um Lohn arbeiten, sind seelenbetrübt. Hier wird nun nicht, wie in den Versen 2 bis 4, Bürgerkrieg und grausame Diktatur beschrieben, sondern eine ökologische Katastrophe, die über den Nil kommen wird. Und der Nil wird hier sehr, sehr detailliert beschrieben, wird zuerst Meer genannt, das den weit überfließenden Nil in Oberägypten, wenn das Wasser aus dem tropischen Afrika kam in der Regenzeit, wurde auch bei den alten Ägyptern als Meer bezeichnet. Darum hier der Ausdruck Meer. Und dann liest man von den Strömen vom Nil, muss ich zuerst sagen, vom Nil, das ist dann eben, der, wenn er dann wieder richtig beginnt zu fließen, das ist dann die Bezeichnung für den Fluss, der aus diesem Meer eben wieder beginnt zu fließen. Und dann wird gesprochen über die Ströme, das ist die Aufteilung des Nils im Nildelta. Und dann wird gesprochen über Kanäle, das sind diese unzähligen kleinen Kanäle, die man eben aus dem Nil ableitet, um die Landwirtschaft zu bewässern. Also wir haben hier eine ökologische Katastrophe des Nils in der Endzeit. Und betroffen ist dabei die Landwirtschaft, haben wir gelesen, das Säen entlang des Nils, zweitens die Fischerei und drittens die Textilindustrie. Und zwar werden speziell erwähnt Flachs, aus dem man Leinen gewann. Übrigens, die alten Ägypter haben den Flachs benutzt für die Kleider der Priester. Und dann Baumwolle, das war im alten Ägypten der Stoff für die normalen Ägypter. Wird also hier speziell beides erwähnt. Warum ist das zukünftig? Das wird schon in Jesaja 11 klar gemacht. Das haben wir ja schon längst studiert. Jesaja 11 geht gerade auf die Zeit des tausendjährigen Reiches und die Epoche gerade davor. Und da steht in Jesaja 11, Vers 15, und der Herr wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Und so wird eine Straße sein von Assyrien her für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, wie eine Straße für Israel war an dem Tag, da es aus dem Land Ägypten heraufzog. Also diese Stelle macht klar, in der Endzeit kommt diese ökologische Katastrophe über den Nil. Ob dabei der Assuan-Staudamm auch noch eine Rolle spielt, das werden wir noch sehen. Die Russen, also noch die Sowjetunion, die hatten ja in Ägypten groß investiert und diesen Assuan-Staudamm gebaut. Aber das war ja eigentlich eine totale Dummheit, ökologisch gesprochen. Denn seither hat Ägypten nicht mehr diese Überschwemmungen mit dem fruchtbaren Schlamm. Das war ja von alters her das Wichtige für die Landwirtschaft Ägyptens. Und so hat also war dieser Assuan-Staudamm ein ganz wichtiger, muss man sagen, schlechter Eingriff in die Ökologie Ägyptens. Aber es wird dann eben schließlich zu dieser Katastrophe kommen, wie hier beschrieben. Dann gehen wir weiter zu Jesaja 19, Vers 11. Das ist auch in der alten Elberfelder wieder abgetrennt von den Versen gerade davor. Eiteltoren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Räte des Pharao. Ihr Ratschlag ist dumm geworden. Wie saget ihr zu dem Pharao, ich bin ein Sohn der Weisen, ein Sohn der Könige von ehemals? Wo sind sie denn, deine Weisen? Mögen sie dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat. Die Fürsten von Zoan sind betört. Die Fürsten von Nof sind betrogen. Es haben Ägypten irregeführt, die Häupter seiner Stämme. Der Herr hat in sein Inneres einen Geist des Schwindels ausgegossen, dass sie Ägypten irregeführt haben in all seinem Tun. Wie ein Trunkener taumelt in seinem Gespei. Und von Ägypten wird keine Tat geschehen, welche Haupt oder Schwanz, das sind die Führer unter dem Volk, Palmzweig oder Binse, das sind die einfachen Leute, verrichte. Also hier werden die Weisen Ägyptens ins Visier genommen. Und hier wird Ägypten herausgefordert. Was können deine Weisen schon sagen, wenn Gott eben einen Bürgerkrieg und eine schreckliche Diktatur voraussagt? Das haben sie dann erlebt. Was können die raten und sagen, wenn Gott eine ökologische Katastrophe für die Endzeit über Ägypten aussagt? Sie sind Toren, sie können nicht führen, sie können nichts sagen. Wenn der Herr etwas beschließt, also der Vers 12 ist ein wichtiger Schlüsselvers, mögen sie dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat. Wenn Gott beschließt, so wird es kommen. Da kann niemand etwas dagegen unternehmen, dagegen sagen. Noch zur Erklärung von Details. Hier wird Zoan erwähnt. Das ist der biblische Name für Tanis. Also eine wichtige altägyptische Stadt. Und Nof wurde auch erwähnt. Das ist der biblische Name für Memphis. Eine weitere wichtige Stadt des alten Ägyptens. Ja, jetzt gehen wir weiter. Zu Vers 16. An jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Und sie werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand des Herrn der Heerscharen, die er wieder sie schwingen wird. Der Ausdruck an jenem Tag, Beyom auf Hebräisch, ist ein ganz typischer Ausdruck, der so viel in der Bibel benutzt wird, um die Endzeit zu bezeichnen. Ich habe als Beispiel einfach verwiesen im Skript auf Sacharja 12 bis 14. Das ist ja so ein Abschnitt, der ganz deutlich von der Wiederkunft Christi spricht und von den Gerichten der großen Drangsalszeit. Man muss mal diese Kapitel für sich durchlesen und mal zählen, wie oft das vorkommt, dieser Ausdruck an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Beyom ist ein fester Ausdruck im Hebräischen, der bezeichnet nicht einen 24-Stunden-Tag, sondern in jener Epoche, in jenem Zeitabschnitt. Aber er ist ganz typisch eben für die Endzeit. Und so wird die Endzeit sein, eine Zeit, in der Ägypten zittern wird und Angst haben wird. Warum? Wir lesen gleich weiter. Vers 17. Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses des Herrn der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat. Das hat man so eindrücklich erlebt in der Zeit des Sechstagekrieges, wie Israel ein Schrecken geworden ist für Ägypten. Ägypten hat damals zum zweiten Mal versucht, Israel zu vernichten. Das erste Mal war es ja 48, 49. Da dachte man, die Juden nach ihrer Staatsgründung, die hatten gar keine wirkliche Armee. Die hatten einfach die Haganah, eine Selbstverteidigungstruppe, umgenannt in Armee Israels. Aber die hatten anfangs kaum schwere Waffen und fast keine Flugzeuge. Und Ägypten war verbündet mit 8 anderen Armeen. Man hat richtig gehört. 8 andere Armeen. Und darunter war Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Jemen. Und die wollten also Israel vernichten. Und die wurden alle geschlagen von Israel damals. Und dann haben sie sich von Russland, also von der Sowjetunion, ganz massiv aufrüsten lassen, bis die Überzeugung kam, jetzt können wir Israel vernichten. Und noch im Mai 1967 sagte Präsident Nasser von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann wusste Israel, jetzt müssen wir handeln, bevor sie kommen. Und so hat Israel unter dieser Bedrohung der Totalvernichtung zum zweiten Mal den Erstschlag gemacht, da kam es zum Sechstagekrieg. Nach 6 Tagen war an allen 3 Fronten, also Front gegen Ägypten, Front gegen Jordanien und gegen Syrien, war Ruhe. Und die Ägypter, das war jetzt unglaublich, wie die eine Niederlage sondergleichen erlebt hatten. Zum Beispiel war eine ganze Division im Sinai, wurde eingekesselt, abgeschnitten von der Leitung, die wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Und Soldaten sind in der Sinai-Wüste, ägyptische Soldaten haben die Schuhe ausgezogen und sind durch die Wüste, damit sie schneller rennen können, sind so geflohen. Also etwas Unglaubliches. Und das hat einen Eindruck gemacht in der ganzen islamischen Welt von Israels Stärke. Das kann man sich hier nicht vorstellen. Weil innerhalb von 6 Tagen wird eine völlige Übermacht einfach restlos geschlagen. Und innerhalb der ersten Stunde wurde die ganze Luftwaffe von Ägypten am Boden zerstört. Und ebenso von Syrien. Praktisch die ganze Luftwaffe von Ägypten und Syrien und teilweise sogar vom Irak wurde zerstört. Israel hat Flugzeuge im Tiefflug nach Ägypten geschickt. Ich habe noch einen Film davon, also einen originalen Film. Da sieht man aus dem Flugzeug heraus die stationierten Kriegsflugzeuge der Ägypter. Die Soldaten, also die Offiziere der Luftwaffe, die kamen erst um 9 Uhr. Wurden die zu den Flughäfen gebracht. Als die ankamen, war alles kaputt. Also die haben die stationierten Flugzeuge abgeschossen, eins nach dem anderen. Und innerhalb von Stunden war die Luftwaffe weg. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für einen Schock ausgelöst hat. Also genauso wie das hier steht in Jesaja 19, Vers 17. Und das Land Juda, das Land der Juden, wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses des Herrn der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat. Aber dann hat Ägypten Jahre später sich nochmals versucht, Israel zu vernichten. Man hat sich gesagt, also das Dumme war ja, wir haben zugelassen, dass die den Erstschlag machen konnten. Wir müssen natürlich den Erstschlag machen. Und so kam es zu diesem hinterhältigen Überfall am Yom Kippur 1973. Man hat also Israel angegriffen, einen Tag, der heiligste Tag in Israel, als selbst säkulare Juden in der Synagoge waren. Und damals lief kein Radio in Israel, kein Fernsehen. Also die Reserve konnte gar nicht mobilisiert werden. Und da begann also der Krieg unter der Führung von Ägypten und Syrien. Und die meisten in Israel wussten gar nicht, dass Krieg ist. Und die konnten natürlich die stehenden Soldaten konnten die überrennen. Und bis dann eben Israel die Reserve mobilisieren konnte, das dauerte seine Zeit, aber dann wurden sie alle wieder besiegt. Es war der Krieg mit den größten Verlusten an Menschenleben in Israel. Aber wieder waren sie alle besiegt und die israelische Armee ist bis auf einige Kilometer gegen Damaskus vorgedrungen und auch tief nach und ganz gefährlich gegen Ägypten, gegen Kairo, Richtung Kairo. Ja, und nochmals hat man erlebt, diese Nation ist nicht zu besiegen. Und dann hat man eben die islamische Lehre angewendet, wenn man einen Feind nicht besiegen kann, dann kann man, bis man wieder Kraft hat, Frieden schließen. Und dann hat Sadat Frieden geschlossen mit Israel. Aber ich habe das selber in Ägypten gehört, also Einheimische haben mir gesagt, Sadat hat uns erklärt, wir können Israel nicht zerstören. Das muss eine spätere Generation machen. Wir müssen Frieden schließen. Aber das war nur eine Hudna, also ein taktischer Frieden. Das war in Ägypten konnte man das wissen, die Welt weiß es nicht. aber sie sind selber schuld. Aber das zeigt uns eben, was für ein Schrecken das Land Juda für Ägypten geworden ist. Und dann gehen wir weiter, Jesaja 19, Vers 18. An jenem Tag, wieder Beyom, das ist einfach die Epoche der Endzeit. Das kann sein, das tausendjährige Reich, das ist das Endziel, aber die Endzeit ist in der Bibel der ganze Zeitabschnitt, ab dem Juden beginnen, wieder heimzukehren ins Land der Väter. Das hat begonnen im Jahr 1882, als die russischen Juden zu Tausenden begannen einzuwandern. Und dann kam die zweite Einwanderungswelle, die dritte und so weiter, bis dann der Staat gegründet wurde. Und dann ging das weiter, bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern, die zurückgekehrt sind. Und das wird in der Bibel auch ausführlich beschrieben, diese verschiedenen Phasen der Rückkehr der Juden aus dem Land des äußersten Nordens, das ist von Israel aus Russland, und aus allen anderen Ländern, eben aus Äthiopien, aus Persien, aus dem Irak, alles wird im Detail erwähnt, aus Europa wird alles in der Bibel ausführlich erwähnt, aber das wird alles bezeichnet als Beyom, an jedem Tag, in dieser Zeitepoche des Endes. Und es ist sehr wichtig, dass wir eben sehen, dass unsere Epoche wird in der Bibel als eine Einheit gesehen mit dem kommenden tausendjährigen Reich. Ich möchte das vielleicht sehr krass belegen anhand von Joel 3. Je nach Bibelausgabe ist das Joel 4. Das ist einfach eine andere Zählung, aber es steht genau das Gleiche drin. Joel 3, Vers 1, da spricht der Messias, also der Herr Jesus. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Also hier wird gesagt, in dieser Zeitepoche, in jenen Tagen und jener Zeit, wenn das Schicksal von Juda und Jerusalem gewendet wird, dann ein Prozess, das ist die Zeit, wann dann einmal die Nationen versammelt werden ins Tal Josaphat und der Messias wird dort sein und wird mit ihnen rechten, als Richter. Und wir sind genau in dieser Zeit, in der das Schicksal der Juden eben gewendet wird. Das hat begonnen 1882, als Juden begannen, massenweise in das Land der Vorväter einzuwandern. Dann begannen sie, die Wüste wieder zum Blühen zu bringen, pflanzen schließlich 230 Millionen Bäume. Und dann 1967, im Sechstagekrieg, wurde der Tempelberg Ostjerusalem wieder unter jüdische Hand gebracht und Jerusalem wurde vereinigt, in sich vereinigt und zur Hauptstadt Israels erhoben. Das gehört mit dazu. Wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann. Also, wir können keine Jahreszahlen nennen. Das ist in der Bibel ausdrücklich verboten, über die Wiederkunft Christi. Aber wir können sagen, wir leben in der Endzeit und die Zeichen der Zeit. Ich kann heute über 160 erfüllte Prophezeiungen vorweisen von 1882 bis heute. Das macht deutlich, wir sind in dieser Epoche des Endes, an jenem Tage. Nun, Jesaja 19, Vers 18, da sind wir bereits im tausendjährigen Reich. An jenem Tag werden 5 Städte im Lande Ägypten sein, welche die Sprache Kanaans reden und bei dem Herrn der Heerscharen schwören werden. Eine wird die Stadt Heres heißen. An jenem Tag wird inmitten des Landes Ägypten ein Altar dem Herrn geweiht sein und eine Denksäule nahe an seiner Grenze dem Herrn. Und das wird zu einem Denkzeichen und zu einem Zeugnis sein dem Herrn der Heerscharen im Lande Ägypten. Denn sie werden zu dem Herrn schreien wegen der Bedrücker und er wird ihnen einen Retter und Streiter senden. und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben. Und die Ägypter werden den Herrn, für Herr steht immer Yahweh im Hebräischen, also der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und bezahlen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zu dem Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag, also in jener Epoche, wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Wir wissen, Assyrien ist in der Bibel das Gebiet des Nordiraks. Dort waren die alten assyrischen Städte Ninive, Assur, Kalach. Wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel das Dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien. Ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Ein gewaltiger Ausblick. Also Kapitel 19 zeigt zwei Seiten. Gottes Strenge, er wird Ägypten schlagen. Und das haben sie schon in der jüngeren Vergangenheit erlebt und auch in der weit zurückliegenden Vergangenheit haben wir gesehen. Aber Gott wird dieses Land auch heilen, hat einen Segen vorausgesagt. Und die Ägypter werden den Herrn, den Gott der Bibel, erkennen. Und wir haben gesehen, schließlich im tausendjährigen Reich wird Ägypten eine ganz besondere Stellung haben, zusammen mit Assyrien und mit Israel, dem Volk, das sowieso das auserwählte Volk Gottes ist. Aber jetzt versteht man, dass dieses Kapitel eines der Lieblingskapitel der ägyptischen Christen ist. Das lieben sie, das zu lesen. Hier steht wirklich in der Bibel, Gott wird zu Ägypten sagen, gesegnet sei mein Volk Ägypten. Das ist grandios. Aber eben, Ägypten hat eine besondere Bedeutung gehabt in Verbindung mit dem auserwählten Volk in der Vergangenheit, haben wir gesehen, und in Verbindung mit dem Messias. Und dieses Land wird einen besonderen Segen in der Zukunft bekommen. Und im tausendjährigen Reich wird das so sein, dass also in 5 ägyptischen Städten wird man anstatt Arabisch die Sprache Kanaans reden. Das ist interessant. Warum? Nun, die Sprache Kanaans, das ist die Sprache der Kanaaniter. Es war so, Abraham lebte ja in Ur in Chaldea, im heutigen Südirak. Dort sprach man Akkadisch, also Altbabylonisch, und Sumerisch. Es war sogar die Zeit, als Sumerisch zur Totensprache wurde. Abraham zog aus, auf Gottes Geheiß, und ging ins Land Kanaan. Dort lernte er die Sprache der Kanaaniter. Und seine Nachkommen sprachen die Sprache Kanaans. Und so hat sich ein Dialekt herausentwickelt, der wird später in der Bibel auch genannt Jüdisch. Im Buch Nehemia. Jüdisch sprechen. Und im Neuen Testament wird dafür benutzt der Ausdruck Hebräisch. Also Hebräisch ist ein kanaanitischer Dialekt. Und jetzt versteht man auch, warum man alte Inschriften der Kanaaniter kann man lesen und verstehen, wenn man Hebräisch kann. Und ich habe insgesamt vielleicht etwa 100 Inschriften, kanaanäische Inschriften, also Hebräisch und von den Kanaanitern studiert und übersetzt, auch Inschriften aus Phönizien. Die Phönizier, das waren ja die Kanaaniter im heutigen Libanon. Die sprachen Phönizisch. Aber das ist fast ein Dialekt von Hebräisch. Also wenn man Hebräisch kann, versteht man auch die Inschriften im Libanon. Das ist so eng miteinander verwandt. Dann versteht man auch, wenn als Jona, der ungehorsame Prophet, nach Jaffo hinabging, da bei Tel Aviv, dort war der Schiffshafen damals, und da ging er auf ein Schiff, um nach Tarsis zu fliehen. Tarsis war die weit entfernteste Kolonie der Phönizier im Westen, nämlich Tartessus im heutigen Spanien. Und da wollte er also, anstatt in den 1000 Kilometer in den Osten, in den Irak zu gehen, nach Ninive, wollte er eben, sagen wir mal, 3000 Kilometer in den Westen fliehen. Möglichst weit weg von Ninive. Und da hat er also dort ein phönizisches Schiff genommen, ist dann losgefahren, dann kam der Sturm und er musste ja den Leuten dann erklären, warum der Sturm gekommen ist und dass er ungehorsam war. Wie hat er mit diesen Libanesen kommunizieren können? Nun, ein bisschen langsam und deutlich gesprochen hat, konnten die Phönizier Hebräisch verstehen und der Israelit Jona konnte Phönizisch verstehen. So eng ist das. Verwandt. Ja, jetzt ist es aber so, Phönizisch ist ausgestorben, als die muslimischen Araber nach dem Tod von Mohammed alles erobert haben, was nördlich war von Saudi-Arabien. Also das Gebiet von Jordanien, Irak, das Land Israel, Syrien und Libanon, Ägypten, ganz Nordafrika schließlich. Da haben sie ihre Sprache aus der saudischen Insel mitgebracht und diesen Völkern aufgedrängt. Und so begann diese ganze Welt Arabisch zu sprechen. Aber die Libanesen sind heute noch, also besonders die christlichen Libanesen sind stolz zu sagen, wir sind keine Araber, wir sind Phönizier. Also wir sind Kanaaniter. Aber sie können kein Kanaanäisch mehr, denn die Sprache ist untergegangen mit der islamischen Invasion im 7. Jahrhundert nach Christus. Und es gibt keine Überreste mehr, denn Hebräisch selber ist ja auch eine tote Sprache geworden, weil im Jahr 70 Jerusalem zerstört wurde und dann im Jahr 135 endgültig der Staat Israel vernichtet wurde. Dann kam die weltweite Zerstreuung der Juden und so hat man in der folgenden Zeit Hebräisch als gesprochene Sprache verloren. Es gab kein Kanaanäisch mehr, das gesprochen wurde. Die Juden haben Hebräisch noch benutzt als Sprache der Bibel, beim Vorlesen in der Synagoge, Sprache der Gebetsbücher, aber es war keine gesprochene Sprache mehr. Man sprach in der Familie kein Hebräisch mehr. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir hätten ein Problem gehabt, wären wir im 19. Jahrhundert zur Welt gekommen. Oder im 18. oder im 17. Denn da steht, in der Endzeit, da werden sie in Ägypten die Sprache Kanaan sprechen. Das geht ja nicht. Das wäre ja eine tote Sprache. Schon seit über 1000 Jahren gibt es kein Kanaanäisch mehr. Und noch nie ist eine Sprache, übrigens bis zum heutigen Tag, wieder lebendig geworden, die länger als 1000 Jahre tot war. Das wäre wie, wenn wir in der Schweiz Latein einführen wollten. Ja, wir waren ja auch mal Teil des Römischen Reiches. Ja, undenkbar. Und hier ist klar, also in der Endzeit wird Kanaanäisch wieder gesprochen werden. Und da gab es eben diesen Eliezer ben Jehuda, ein litauischer Jude, der hat sich überlegt, man sollte das Land der Väter wieder neu besiedeln. Und das sagen ja die Zionisten schon seit Jahrzehnten. Aber wenn man Palästina wieder besiedelt, jüdisch, dann sollte man eben die Sprache der alten Propheten widersprechen. Man sollte nicht Russisch oder Jiddisch oder Arabisch sprechen, sondern Hebräisch. Und er hatte wirklich diese fixe Idee, das muss so sein. Er hat Medizin studiert hat sie gesagt, ich studiere etwas Nützliches an der Sorbonne in Frankreich, in Paris, damit ich auch noch eine Hilfe sonst bin, eben wenn ich nach Palästina ausreise. Dann hat der eine schwere Lungenkrankheit bekommen, Tuberkulose. Man hat ihm gesagt, er wird nicht mehr lang leben, und da hat er dann sein Studium abgebrochen. Aber der Mann ist nicht gestorben. Also habe ich gesagt, dann gehe ich trotzdem nach Palästina und werde dafür sorgen, dass Hebräisch gesprochen wird. Er hat dann auf ganz dramatische Weise seine alte Bekannte, die er schon von der Kindheit her kannte, die Deborah, geheiratet in der Türkei. War ganz schwierig, dass die heiraten konnten. Und dann sind die als geheiratetes Paar nach Jaffo gekommen und den Weg nach Jerusalem hinaufgegangen. Jerusalem war damals ein heruntergekommenes Nest im Osmanischen Reich der Türken. Und da hat er begonnen, eine Zeitung herauszugeben auf Hebräisch und Schulunterricht zu geben auf Hebräisch, um den Leuten, den Juden in Palästina beizubringen, wie kann man in der modernen Zeit Hebräisch sprechen und kann alles sagen, was es im modernen Leben gibt. Und das hat er geschafft. In den 1920er Jahren hörte man die Kinder in den Straßen Ägyptens beim Spielen die warmkehlige Sprache der alten Propheten sprechen. Was es noch nie gegeben hat, dass eine Sprache, die 1000 Jahre und mehr tot war, wieder lebendig geworden ist, ist hier geschehen. Und jetzt haben wir die Basis, dass dann auch diese Prophetie in Erfüllung gehen kann, dass sogar in Ägypten im tausendjährigen Reich 5 Städte die Sprache Kanaans reden werden. Hebräisch ist heute eine voll funktionierende Sprache in allen Bereichen des Lebens und auch theoretisch in der Wissenschaft und so weiter. Hier wird die Stadt Heres besonders erwähnt in Vers 18. Warum ausgerechnet diese Stadt? Es hätte auch Memphis sein können oder Theben oder Tanis. In der Bibel werden ja zum Beispiel in Hesekiel 32 so viele Städte des alten Ägyptens aufgezählt, aber hier nur die Stadt Heres. Ihr Heres heißt auf Hebräisch die Stadt des Niederreißens, also die Stadt der Trümmer. Aber das ist eine kleine Entstellung des Namens von früher, denn die Stadt hieß im Hebräischen früher Ir Cheres. Das schreibt man auf Hebräisch übrigens fast gleich. Also es ist nur ein Buchstabe Unterschied, und dieser Buchstabe sieht fast gleich aus, H und Ch. Ja? Ir Cheres, Stadt des Niederreißens, Ir Cheres, Stadt der Sonne. Das ist, was die Griechen nannten, Heliopolis, Sonnenstadt. Und wo ist Heliopolis? Das ist da, wo heute Kairo ist. Ja, und hier wird Kairo speziell erwähnt, die Stadt, die eben in der heutigen Zeit die Hauptstadt ist von Ägypten. Das ist nicht mehr Tanis, war jahrhundertelang Hauptstadt von Ägypten, in der alten Geschichte, oder Memphis und so weiter. Nein, eben die Stadt Heres. Aber diese Abänderung hat seine Bedeutung. Es soll eben nicht die Stadt sein, wo man einen Sonnengott verehrt, sondern es ist die Stadt, in der man sich erinnert, dass all die Tempel der Sonnengötter Ruinen geworden sind. Und die Ägypter werden den wahren Gott erkennen. Und da wird ausdrücklich gesagt, sie werden den Herrn, Yahweh, erkennen, Vers 21. Im Koran nennt man Gott nicht Yahweh, sondern Allah. Und das ist eben nicht Allah, den sie erkennen werden, sondern sie werden den Gott der Bibel erkennen. Und dazu noch eine Stelle aus Jesaja 45. Bezieht sich auch auf die Endzeit, aber für uns noch in der Zukunft. Da heißt es in Vers 14, so spricht der Herr, der Reichtum Ägyptens Und der Erwerb Äthiopiens, speziell Sudan, und die Sabäer, Männer von hohem Wuchs, werden zu dir übergehen. Das heißt, werden an den Israeliten vorbeiziehen als Gefangene, vorübergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen in Fesseln. Nachfolgen. In Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir fliehen. Das sind also Völker Ägypten, Äthiopien, Kusch und Sabäer, das ist im heutigen Saudi-Arabien. Das sind alles muslimische Völker heute. Und die werden Kriegsgefangene werden im Zusammenhang mit der kommenden Drangsal und Wiederkunft Jesu. Und dann heißt es, was werden sie zu ihnen sagen, zu den Israeliten? Fürwahr, Gott ist in dir. Und sonst ist gar kein Gott. Also das ist doch wie eine Anspielung auf das islamische Glaubensbekenntnis, das es aber erst gibt seit dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und bitte, Jesaja wurde geschrieben um 700 vor Christus. Und sie werden anerkennen, der wahre Gott ist der Gott Israels und nicht der Gott des Islam. Und im Glaubensbekenntnis sagt ja der Muslim, es gibt keinen Gott außer Allah. La ilah. Kein Gott illa Allah. Außer Allah. Das ist ein Wortspiel, oder? La ilah illa Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah, aber ja, hier werden sie sagen, nein, das gilt für den Gott Israels. Gott ist in dir. Er ist nicht der Gott von Mekka. Er ist der Gott von Jerusalem. Und da heißt es dann, und sonst ist gar kein Gott. Ja, und so werden die Ägypter den Herrn erkennen. Es ist ja interessant, dass heute Ägypten schon eines der arabischen Länder ist mit den meisten echten Christen. Es gibt tausende von echten Christen und auch Bibeltreuen. Es gibt viele bibeltreue Gemeinden in Ober- und Unterägypten. Ich habe dort auch Vorträge gehalten in solchen Gemeinden in Kairo, also in Heliopolis, in Ir Heres und in Alexandria. Das ist also sehr, sehr bewegend, diese ägyptischen Christen zu erleben, auch ihre Art von Gastfreundschaft. Das muss ich sagen, das ist echt etwas, das erlebt man in der ganzen Welt nirgends. Also übrigens auch bei den palästinensischen Christen, arabischen Christen. Das ist echt etwas Unglaubliches. Also die haben ja schon von der Kultur her so eine Gastfreundschaft. Aber wenn die dann noch Christen sind, ich kann es nicht beschreiben, man muss das echt erlebt haben. Aber das ist ganz ungewöhnlich. Und so besteht also in Ägypten ein lebendiges Glaubenszeugnis bis zurück aufs erste Jahrhundert nach Christus. Das Evangelium kam sehr früh nach Ägypten und übrigens durch den Kämmerer von Äthiopien nach Sudan. Er war ja der Kassier, der Kanzler der Kandaze. Und das war eine Königin, eben nicht in dem, was wir heute Äthiopien nennen, sondern in Nubien, das heißt im Sudan. Das war ein Schwarzer, ein Sudanese. Ja, und so kam also schon im ersten Jahrhundert das Evangelium auch bis eben in den Sudan. Ja, das ist also schon etwas ganz Besonderes, dieses Jesaja 19, die herrliche Zukunft von Ägypten. Und dann wird es echten Frieden geben zwischen Ägypten und Israel und auch zwischen Israel und Irak, Assyrien. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 20. In dem Jahr, da der Tartan nach Asdod kam, als Sargon, der König von Assyrien, ihn gesandt hatte, und er wieder Asdod stritt und es einnahm. In dieser Zeit hatte der Herr durch Jesaja, den Sohn Amots, geredet und gesprochen. Gehe und löse das Sacktuch von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß. Und der Herr sprach, gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang ein Zeichen und ein Vorbild betreffs Ägyptens und betreffs Äthiopiens, hebräisch Kusch. Also wird der König von Assyrien die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten Äthiopiens hinwegtreiben. Jünglinge und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Und sie werden bestürzt und beschämt sein wegen Äthiopiens ihrer Zuversicht und wegen Ägyptens ihres Ruhmes. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sprechen, siehe, also ist es mit unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen und vor dem Könige von Assyrien errettet zu werden. Und wie sollten wir entrinnen? Ja, also hier haben wir wieder ein historisches Ereignis, das Jesaja berichtet, das Jahr, da der Tartan nach Asdod kam. Tartan ist ein assyrischer Titel für den Oberbefehlshaber der Armee. Also die assyrische Armee hatte Jahre, nachdem sie ja schon das Reich der 10 Stämme zusammengeschlagen haben und die Israeliten nach Assyrien deportiert haben, und da haben sie eben nach und nach den ganzen Nahen Osten eingenommen, und in diesem Jahr kam der Tartan nach Asdod. Asdod ist eine der 5 Hauptstädte der Philister. Die Philister, muss man wissen, waren ein Volk, das traditionell im heutigen Gazastreifen gelebt hatte. Es wird in Zephania 2 wird dieses Gebiet genannt, der Landstrich am Meer. Und dieser Landstrich wird auch erwähnt in Hesekiel 25, das Land der Philister. Und da hat also die assyrische Armee dieses Reich der Philister erobert. Da waren sie gerade dran, Asdod zu erobern. Das war im Jahr 711 vor Christus, wissen wir aus der Geschichte. Das war unter dem assyrischen König Sargon III. Der hat regiert 722 bis 705 vor Christus. Übrigens, im Pergamon-Museum in Berlin gibt es eine Statue von Sargon. Also wir wissen sogar, wie der König ausgeschaut hat, obwohl man kein Fotoapparat damals hatte. Aber wir wissen von vielen Personen aus dem Alten Testament, wissen wir, wie die ausgesehen haben, weil wir noch heute Statuen haben mit ihren Köpfen. Auch zum Beispiel einer der schwarzen Pharaonen aus Äthiopien, der in der Bibel erwähnt wird, der Tirhaka, sein Kopf, Nachbildung aus dem Altertum, findet sich im Ägyptischen Museum in Berlin. Also wir wissen auch, wie dieser schwarze Pharao ausgesehen hat. Also das war unter Sargon, da wurde Asdod erobert. Und warum wollten die Assyrer Philistäer erobern? Dieser Landstrich war verbündet mit Ägypten. Und um Ägypten und dann Sudan auch zu erobern, nicht nur den ganzen Nahen Osten, sondern auch noch dieses Gebiet in Afrika, da musste zuerst Philistäer, das Land der Philister, der Gazastreifen und das Gebiet rundherum, musste erobert werden. Und darum war das also ein ganz wichtiges Ereignis. Und in dieser Zeit hatte der Herr zu Jesaja gesprochen und hat gesagt, er solle jetzt ganz speziell herumlaufen. Gehe, Vers 2, löse das Sacktuch von deinen Lenden. Sacktuch meint eben ein Tuch aus Ziegenhaar. So hat man Sacktuch früher hergestellt. Und das war eine übliche Bekleidung für Propheten. Nicht wahr? Der Prophet Elia wurde erkannt, das ist der Mann im härenen Mantel. Ziegenhaarmantel. 2. Könige 1, Vers 8. Ich habe das ja hier auf dem Blatt aufgeführt. Ja, 2. Könige 1, Vers 8. Und in Sacharja 13, Vers 4 wird davon gesprochen, wie falsche Propheten einmal aufhören werden, ein härenes Kleid anzuziehen, um als Propheten zu scheinen, obwohl sie keine sind. In Matthäus 3, Vers 4 wird von dem Propheten Johannes, dem Täufer, gesagt, er hatte einen Kamelhaarmantel. Und in Hebräer 11, Vers 27 wird von Glaubenshelden, das waren eben Propheten, gesprochen, die in Schafskleidern und Ziegenhaarkleidern herumgegangen sind in den Wüsten und den Höhlen der Erde und viel Entbehrung in ihrem Dienst auf sich genommen haben. Das ist also das typische Kleid, entweder Ziegenhaar oder Schafspelz. Jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, von den Wölfen im Schafspelz. Das sind eben falsche Propheten, die sich ausgeben, als wären sie Propheten Gottes. Aber in Wirklichkeit dann die Herde zerstören. Und darum, wenn falsche Propheten auch in der heutigen Zeit auftreten, das ist keine kleine Sache. Denn die zerstören die Gemeinde. Ja, aber das nur so als Erklärung zu diesem Sacktuch. Er sollte dieses Obergewand abziehen. Und nun muss man wissen, der Ausdruck nackt sein in biblischen Zeiten, im Alten und im Neuen Testament kann man das zeigen, wird verwendet, wenn man nur das Oberkleid auszieht. Also das zeigt ja auch etwas über die Sittlichkeit der Kleidung in biblischen Zeiten. Also bereits ohne Obergewand, aber sonst normal, gekleidet mit einer Tunika, ja, von oben nach unten, war man nackt. Ja. Und heute kann man einen Ausschnitt haben bis, weiß nicht wie tief. Und die meinen immer noch, sie seien angezogen. Ja gut, also Gott sagt, er soll dieses Oberkleid nicht mehr anhaben, wenn er herumgeht. Zu Hause war das normal. Zu Hause hat man normalerweise eben eine weite, lockere Tunika angehabt. Und wenn man hinausging, hat man eben das Oberkleid angezogen und gegürtet, dann war man bereit. Aber sonst zu Hause so ein bisschen locker weit, ja? Ja, und jetzt sollte er das ausziehen und auch keine Sandalen mehr tragen, barfuß herumgehen. Darauf bezieht sich das. Gehe und löse das Sacktuch von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß. Aber da war nichts Unsittliches dabei, ja? Und dann sagt der Herr, das, was Jesaja hier 3 Jahre lang tut, das ist ein Vorzeichen, Zeichen und Vorbild für die Zukunft Ägyptens und Äthiopiens. Denn die Assyrer werden tatsächlich nach der Eroberung von Philistäa, werden die Ägypten und Sudan erobern und die Kriegsgefangenen werden dann in Schande umhergehen. Und sieht man, wie das beschrieben ist in Vers 4 am Schluss? Diese Gefangenen, Jünglinge und Greise, nackt, ohne Oberkleid und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Also die werden wirklich nackt sein, ja, mit entblößtem Gesäß. Das steht bei Jesaja nicht. Da steht nur nackt und barfuß. Und in der Erfüllung, die Schande Ägyptens wird sein, nackt, barfuß und entblößtes Gesäß. Das ist sehr wichtig, weil viele Bibelleser haben sich gefragt, aber das ist eigenartig. Wie ist denn Jesaja da herumgegangen? Nein, muss wirklich ganz genau lesen. Das war nur eine Andeutung von dieser Schande, die eben über das vereinigte ägyptisch-kuschitische Reich kommen sollte. Und so hat er also 3 Jahre das gemacht. Aber gemerkt, ich habe Vers 2 vorzeitig übersetzt, wie das möglich ist vom Hebräischen her. In dieser Zeit hatte der Herr durch Jesaja den Sohn Amoz geredet. Aber dann kam eben dieses Jahr, wo Philistäa erobert wurde und dann ging die Armee weiter nach Ägypten. Das heißt also, dieses Herumgehen von Jesaja, das war schon etwa 2 Jahre, bevor die Assyrer überhaupt Philistäa angegriffen hatten. Dann kam noch dieses Jahr dazu und dann kam die Erfüllung. Und Warum das alles? Damit wollte Gott klar machen, auf Ägypten ist kein Verlass. Vers 6. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sprechen, siehe, also ist es mit unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen, um vor dem König von Assyrien errettet zu werden. Und wie sollten wir entrinnen? Nicht wahr? Es gab in Israel immer solche, die dachten, wir müssen einfach ein Bündnis mit der mächtigen ägyptischen Armee schließen. Dann haben wir eine Chance, um die Bedrohung von Assyrien eben abwenden zu können. Aber Gott sagt, keine Chance. Es war Gottes Ratschluss, dass Assyrien den ganzen Nahen Osten bis nach Afrika erobern sollte als Gericht über all diese Völker und unter anderem über die 10 Stämme Israels, die damals untergingen, und auch als Zucht über das Königreich Juda. Obwohl der Prophet Micha vorausgesagt hatte, die werden zwar das ganze Land Juda erobern und viele Städte erobern, aber die ganze Bedrohung wird stoppen vor dem Tor Jerusalems. Das wird in Micha 1 ganz klar gesagt. Es kommt bis zum Tor der Stadt Jerusalem, aber nicht weiter. Und wir wissen ja, im letzten Moment hat dann Gott eingegriffen und die assyrische Armee musste, ohne Jerusalem zu erobern, abziehen. Aber insgesamt hatten die 46 Städte im Königreich Juda erobert. Und mächtige Städte wie zum Beispiel Lais. Ja, und so wollte Jesaja allen, die Vertrauen hatten auf Ägypten, klar machen, ihr dürft euer Vertrauen nicht auf Ägypten setzen. Die werden selber von den Assyrern drankommen. Also muss man nie denken, dass von dort her irgendwie Hilfe kommen würde. Und wir finden das auch später, in der Zeit von Jeremia, also 100 Jahre später, als die Babylonier Jerusalem erobern wollten. Da gab es viele, die sagten sich, wir machen ein Bündnis mit Ägypten und dann werden wir die Babylonier besiegen. Aber Jeremia sagt, nein, der Herr hat beschlossen, diese Stadt durch Babylon zu zerstören. Ihr müsst euch ergeben, dann wird es euch gut gehen. Aber wenn ihr weiter widersteht, die Stadt wird fallen. Aber es gab viele, die haben sich eben mit den Ägyptern verbündet und haben ihr Vertrauen anstatt auf Gott und auf sein Wort eben auf diese Großmacht gesetzt, die eben immer dann, wenn es drauf ankam, nicht helfen konnte. Ich meine, das erinnert uns an die Politik auch heute, oder? Wo man eben das Vertrauen in Großmächte setzt und hofft, die würden dann irgendwie helfen und so. Man wird immer wieder die Erfahrung machen, man wird betrogen von diesen. Und darum, das war schon eindrücklich noch vor Jahren, als Sharon an der Regierung war. Ich habe das noch vor mir, eine Rede, die er am Fernsehen gehalten hat, und hat gestikuliert und hat gesagt, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir sollen nicht eben schauen, was Amerika will, was die anderen will. Wir müssen selber wissen, was wir tun sollen. Und so war es ja für das jüdische Volk immer. Die konnten all da auf die vertrauen, aber die wurden immer getäuscht. Und wer hat ihnen geholfen, als die Nazis die 6 Millionen vernichteten? Auf welche Großmacht konnten sie vertrauen damals? Sie mussten ihren eigenen Weg gehen. So sagte Sharon, wir müssen unseren eigenen Weg gehen, quasi nicht vertrauen auf die anderen. Und hören auf ihre Urteile und so weiter. Die legen uns letztlich immer drein. Und so können wir das auch praktisch auf uns anwenden. Ich möchte noch aufschlagen, Jeremia 17.